Predigtext heute Morgen ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Der alte und der neue Mensch. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht, denn ihr habt einen alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.
Vielen Dank, Anderle. Genau, das ist unser Text heute Morgen. Erstmal guten Morgen auch noch von mir. Ich hoffe, das verbessert sich gleich ein bisschen, sonst steige ich um. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc und ich bin Teil des Predigtteams hier in der Gemeinde Haus des Herrn. Und wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt seit letzten Sonntag in der Predigtreihe, in der neuen Predigtreihe, beziehungsweise, wo wir uns den Kolosserbrief ein bisschen näher anschauen wollen. Wer mich kennt, und sind ja so ein paar von euch, ein paar vielleicht nicht so genau, der weiß, dass ich mit Chrissy verheiratet bin, die vorhin moderiert hier hat. Wir haben zwei Söhne, den Levi und den Noah, und wir wohnen in einem Haus in Ilvesheim. Warum erzähle ich euch das? Wir haben zu Hause eine Regel, also wir haben relativ viele Regeln, aber eine Regel davon ist, dass wenn wir eine Sache, die sich in einem Stockwerk befindet, die wir in ein anderes Stockwerk irgendwie wieder bringen wollen, aber in diesem Moment nicht in dieses Stockwerk gehen, dass wir diese Sache einfach auf die Treppe legen, auf eine der untersten Treppenstufen. Wahrscheinlich ist eine relativ verbreitete Regel, zumindest ist es eine schwäbische Regel und ich habe sie übernommen. Und es ist so, wenn der nächste Erwachsene, der diese Treppe nutzt, der soll natürlich diese Sache mitnehmen und oben dann an ihren Platz räumen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie gut es funktioniert. Wenn ich Sachen auf die Treppe lege, sind die eigentlich immer weg. Wenn Christi Sachen auf die Treppe legt, dann liegen die da relativ lang. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich würde behaupten, es ist unbewusst, dass ich die da liegen lasse. Aber man könnte vielleicht auch sagen, es ist bewusst und es hat mit Faulheit zu tun, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was das ist, was ich da tue, nämlich diese Sachen liegen lasse, ist eigentlich genau das Gegenteil von unserem Predigttitel. Es ist nämlich extrem beziehungsunweise, also eigentlich beziehungsdumm, das zu tun. Warum? Weil das löst gerne mal den ein oder anderen ziemlich unnötigen Konflikt in meiner Beziehung mit Chrissy aus. Und wer kennt sie von uns nicht, diese kleinen Dinge, die unsere Beziehungen manchmal kompliziert machen? Vielleicht die Meinungsverschiedenheit mit deinen Eltern, das Missverständnis mit deinen Geschwistern, die fehlende Wertschätzung für deinen Partner oder die fehlende, die er dir gegenüberbringt, die fehlende Geduld mit deinen Kindern, der Ärger über die Fehler deines Arbeitskollegen oder die manchmal vielleicht nervige Vergesslichkeit deiner Freunde, die spitze Bemerkung deines Nachbarn oder. Wir alle leben in so einem riesigen Beziehungsgeflecht und Beziehungen machen eigentlich den Hauptbestandteil unseres Lebens aus oder sollten ihn ausmachen. Beim menschlichen Leben geht es um Beziehungen. Ob wir glücklich sind und ein erfülltes Leben haben, hängt von unseren Beziehungen ab. Und da habe ich euch eine Statistik mitgebracht, die ist schon ein bisschen älter. Der Stefan hat es letztes Mal weggelassen. Ich habe gedacht, komm, das musst du aufgreifen. Wenn der Stefan keine Statistik bringt, bringe ich eine. Und da wurden Leute gefragt. Also das ist jetzt, sage ich mal, subjektiv. Aber da wurden, zugegeben schon lange her, 1997, Deutsche gefragt, was glauben Sie, macht einen Menschen glücklich? Und ich fand spannend, wenn wir uns die Top 9 angucken, dass 1, 2, 3, 4, 5 Mal, nämlich Partnerschaft, Familie, Menschen, Kinder und Freunde, Beziehung ist. Anscheinend das Wichtigste für den Deutschen ist Gesundheit. Okay, ist wichtig, um glücklich zu sein. Aber ich denke, was rauskommt, wenn wir uns das anschauen, viel wichtiger als Geld, Hobby, Erfolg, Beruf eigentlich, wenn wir uns so den Trend angucken, sind Beziehungen. Das ist, was die Leute glauben und meinen. Und jetzt gibt es auch eine Studie, eine Harvard-Studie, die hat sich über Jahrzehnte damit beschäftigt, was macht Menschen wirklich glücklich. Also die haben die nicht gefragt, was glaubt ihr, was macht euch glücklich, sondern die haben sozusagen auch über Fragebögen, aber evaluiert glückliche Menschen, was hat dazu geführt, was haben sie im Unterschied zu nicht glücklichen Menschen. Und ich habe da kein Schaubild dazu, aber ich habe euch die Aussage des Leiters dieser Studie, die er am Ende der Studie getroffen hat, also die läuft jetzt nochmal weiter, ist eine zweite jetzt mit 2009 Probanden, die sie jetzt machen, aber der hat jetzt schon an dem Punkt gesagt, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder, Punkt. Das war in einem Satz das Ergebnis dieser Studie. Und ich finde es so markant, weil er am Schluss noch sagt, Punkt. Anscheinend gab es keine anderen relevanten Faktoren, um glücklich zu sein. Ich habe nicht mehr jetzt mich hineinvertieft in diese Studie. Aber was sie noch dazu gesagt haben, ist, die Betonung liegt dabei auf gut. Es geht nicht um die Anzahl der Freunde, es sei die Qualität der nahen Beziehungen, die zähle. Und wir haben das letzte Woche schon von Stefan gehört. Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Für Beziehung mit ihm und für Beziehung miteinander. Und weil Gott ein Gott der Beziehung ist, ein dreieiniger Gott, und wir in seinem Bilde geschaffen sind, sind wir beziehungsorientierte Wesen. Wir haben gehört, dass diese Beziehungen durch Sünde zerstört wurden und nur durch das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz wiederhergestellt werden können. Und dass er und seine Beziehung zu uns das Vorbild für unsere Beziehungen untereinander ist. Wir sind also geschaffen, um gute, um gesunde und um Gott ehrende Beziehungen zu leben. Die Bibel sagt, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Also auch unsere Beziehungen sollen Gott ehrende Beziehungen sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das schaffen? Und ich denke, dieser Text, den wir vorhin gelesen haben, der gibt uns drei Punkte, die sehr miteinander verflochten sind, an die Hand, um gute, gesunde und gottehrende Beziehungen zu leben. Ich glaube, dass er erstens steht, lege deine alten Menschen ab. Zweitens, schau auf Jesus und was er getan hat. Und drittens, ahme Jesus nach. Aber zunächst nochmal zu der Frage, was hält uns ab davon, diese guten, diese gesunden, diese gottehrenden Beziehungen zu leben? Warum läuft es nicht einfach so? Und da lesen wir hier ab Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Was hält uns ab, gute, gesunde Beziehungen zu leben? Ich denke, was wir hier lesen, was uns abhält, ist hier genannt als die Glieder, die auf Erden sind. Komisches Wort. In anderen Übersetzungen die Verhaltensweisen, die in dieser Welt sind. Oder wie wir im letzten Vers hier lesen, den alten Menschen, den wir ausgezogen haben. In anderen Stellen heißt es auch die menschliche Natur oder der natürliche Mensch. Dieser alte Mensch, unser Ich, unser eigenes altes Ich, unser Fleisch heißt es an anderer Stelle. Die Bibel hat viele verschiedene Namen dafür. Und Jesus sagt dazu in Markus 7, ab Vers 21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und ich finde das so spannend, weil diese Auflistung, die Jesus hier hat, deckt sich in vielen Punkten mit dem, was Paulus schreibt. Sie reden hier von demselben, von diesem alten Mensch, von dem inneren, von dem verdorbenen Herzen, wo das Böse herauskommt. Und wenn wir uns diese Dinge angucken, dann sind es Dinge, die jeder von uns kennt in irgendeiner Form, weil jeder diese menschliche Natur hat. Ja, seit dem Sündenfall ist dieser gefallene Mensch, dieses Fleisch, diese alte Natur, dieser alte Mensch, ein Teil von jedem von uns. Und wir leben das in diesem Grundzustand, lebt es auch jeder Mensch aus, wenn sich daran nichts ändert. Und wir sehen diese Auswirkungen, die dieser alte Mensch hat. Das war diese Auflistung, Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und dieses Verhalten, diese Verhaltensweisen der Welt, die wirken sich negativ auf unsere Beziehungen aus. Das ist, was unsere Beziehung kaputt macht. Und wenn wir uns das genauer angucken, ich will nicht ins Detail drauf eingehen, wir werden noch verschiedene Beziehungen uns in den nächsten Wochen angucken, aber wir haben hier so zwei Bereiche, die Paulus aufzählt. Wir haben einmal Unzucht, Unreinheit, wo die Beziehung der Ehe auf die Bezug genommen wird, wo es um sexuelle Sünden geht, wo es im Primär natürlich um Ehebruch, aber darüber hinaus um Jesus nimmt lustvolle Blicke, die Lust auf eine Person, die nicht dein Ehepartner ist. Pornografie. Und wenn wir Unreinheit nehmen, dann meint es alle Sünden, alle sexuellen Sünden, die nicht Unzucht mit reinnehmen. Also es ist alles abgedeckt mit diesen zwei Worten. Und was macht dieses Sünden oder dieses Verhalten mit deiner Beziehung? Es macht sie kaputt, es zerstört sie. Es zerstört diesen Bund, diese Vertrautheit, diese Enge. Und das ist genau das Gleiche, was wir letzte Woche gehört haben mit der Beziehung zwischen Gott und uns. Und wenn wir anschauen, dass die Ehe ein Bild ist, genau für diese Beziehung, dass durch ein Vertrauensbruch, ein Nichtvertrauen, dieses Versprechen, an diesen Bund halten, eben diese Beziehung kaputt macht. Und genauso ist es mit den anderen Dingen, die wir lesen. Leidenschaft, böse Begierde, jetzt leuchte ich schon den Bildschirm hier unten an, Habsucht. Wenn wir von Leidenschaft reden, dann meint es im Deutschen oft was Positives. Es ist doch gut, wenn man Leidenschaft bei was hat. Aber wenn wir hier das griechische Wort nehmen, Pathos, dann hat es eine negative Grundbedeutung. Es meint nämlich aus dem sündigen Herzen, eine Leidenschaft aus dem sündigen Herzen, was zu haben, was eigentlich entweder nicht dir gehört oder nicht gut für dich ist. Und wenn wir aus dieser Leidenschaft, aus dem Pathos heraus aktiv werden, dann kommen wir zu dieser bösen Begierde. Das ist sozusagen die aktiv gewordene Leidenschaft, nämlich dass böses Verhalten aus deiner Begierde herauskommt. Und das Ganze oder die Wurzel von dem Ganzen ist dieses letzte Wort, das wir hier stehen haben, nämlich Habsucht, Habgier. Das Haben wollen oder das Ich will. Dieser Egoismus, der in dieser alten Natur in jedem von uns drin ist. Und das ist eigentlich die Wurzel von allem. Ich will diesen anderen Partner haben. Ich will diese und diese Sache haben. Ich will das und das haben, weil mich das glücklich macht, weil mich das zufrieden macht, weil das meine Bedürfnisse stillt. Und das sagt Paulus hier, das ist Götzendienst. Warum? Weil nicht mehr Gott derjenige ist, der meine Bedürfnisse stillt, weil nicht mehr Gott derjenige ist, der mich glücklich macht, sondern diese Sache, die ich unbedingt haben muss, sei es eine Person, oder sei es Ruhm, oder sei es Ehre, oder sei es Geld, oder irgendwelche Besitztümer. Dieses Ich will, dieser alte Mensch, ist eigentlich das Problem. Das ist sozusagen die Wurzel allen Übels. Das ist das, was unsere Beziehungen kaputt macht. Dieser Egoismus, diese Selbstsucht, diese Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Und wir lesen schon ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose, dass der Mensch böse war von Jugend auf. Das ist nicht was wir irgendwie entwickeln, sondern das ist was von Anfang an da ist. Und das sehe ich an meinen Kindern. Wenn ich Levi und Noah angucke, wenn es um Spielzeuge geht, wenn es um das Geschirr geht, von dem sie essen oder um Süßigkeiten, die sie haben wollen, das, was der eine hat, das will der andere natürlich haben. Und zwar genau das, nicht das Gleiche, sondern dasselbe. Und dann wird geschrien, dann wird geschubst, dann wird geschlagen, bis einer verletzt wird. Nicht immer wird einer ernsthaft verletzt, aber zumindest seelisch wird einer von beiden verletzt, weil er dann heult, weil sein Bruder ihm Unrecht getan hat. Und diese liebende Beziehung, die sie eigentlich haben, ist dann ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und genauso ist es auch nicht nur bei den Kindern, sondern ist es auch bei uns. Wir wollen Dinge haben für uns, für unser Leben, um unsere Bedürfnisse zu stillen, damit es uns gut geht. Und deshalb leben wir oft Beziehungen für uns. Frag dich, was ist die Motivation für deine Beziehung? Ist es deine Befriedigung, dein Glück? Und ich meine nicht nur deine Ehe, deine Partnerschaft, ich meine jede Beziehung, die du lebst. Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Eltern, Kinder, größere Familie, Nachbarn. Was ist die Motivation für deine Beziehung? Weil was deine Motivation ist für die Beziehung, das wird sich im Endeffekt dann auch auf dein Verhalten auswirken. Und dein Verhalten wird sich darauf auswirken, ob du gute Beziehungen hast. Weil wenn deine Motivation ist, dass es um dich geht und es dann aber mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann kommt es oft zu Verhaltensweisen, wie sie Paulus hier in Vers 9 nennt. Zorn, Grimm oder Aufbrausen, Bosheit, Lästerung, schlecht über jemand reden, gemeine Worte oder schandbare Worte, Lügen. Ich glaube, das sind Dinge, die wir alle kennen. Die sind uns vielleicht noch alltagsnäher als die Worte, die wir vorher gelesen haben. Ja, wie schnell passiert es uns, dass wir lieber unser Gegenüber angreifen, statt unseren Fehler zuzugeben. Dass wir dem anderen Vorwürfe machen, statt Selbstverantwortung zu übernehmen. Dass wir unsere Unzufriedenheit mit uns selbst auf den anderen projizieren. Und was dann passiert, sind genau diese Dinge, Zorn, Aufbrausen, Lügen, Lästern über andere. Und wozu führt es? Es führt zu einer Form von entweder körperlicher oder seelischer Gewalt, die Verletzung durch Worte oder Taten beim anderen wirkt. Und im Endeffekt führt es zur Zerstörung unserer Beziehung. Die Glieder der Welt, unsere menschliche Natur, der alte Mensch, zerstören diese Beziehungen. Der alte Mensch ist in dieser Hinsicht wirklich Beziehungskiller Nummer eins. Und deshalb, wenn du gute, wenn du gesunde, wenn du gottehrende Beziehungen leben willst, dann musst du diesen alten Menschen, diese alte Natur loswerden. Das ist, was Paulus hier schreibt. So tötet nun die Glieder, legt aber auch ihr alles ab. Und dann kommt die Aufzählung. Um gute und gottehrende Beziehungen zu leben, müssen wir unseren alten Menschen, unsere alte Natur, die Selbstsucht und ihre Verhaltensweisen töten bzw. ablegen. Und total spannend ist in diesem Text, dass die Zeitform der Verben töten und ablegen, das ist beides ein Imperativ, das ist eine Aufforderung, das ist nicht die Zeitform, aber das ist wichtig noch dazu wissen, das ist eine Aufforderung, das sollt ihr tun. Aber das Spannende ist, dass die Zeitform, die Paulus hier im Griechischen benutzt, der sogenannte Aorist ist. Das hilft den meisten von euch wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine Zeitform, die die Abgeschlossenheit der Handlung ausdrückt. Eine einmalige Handlung, die abgeschlossen ist. Er fordert uns hier eigentlich auf, habt getötet und habt abgelegt. Es ist kein jeden Tag töten. Es ist kein jeden Tag ablegen. Der Fokus liegt nicht auf unserer immer wiederkehrenden Handlung, sondern der Fokus, den Paulus jetzt setzt, sitzt in der Vergangenheit auf einer bereits durchgeführten Tat. Und genau davon lesen wir ein paar Verse vorher. In Vers 3 und 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Gute, gesunde und gottehrende Beziehungen sind nur möglich, wenn du Jesus Christus nachfolgst, mit ihm gestorben und auferstanden bist. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit Jesus Christus gestorben. Dann bist du dieser Welt und ihren Gliedern gestorben. Das haben wir letzte Woche schon in Kolosser 2,20 in dem Predigttext gelesen. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr noch immer ein Teil dieser Welt? Und im Römerbrief schreibt Paulus, wenn ihr Jesus-Nachfolger seid, dann seid ihr der Sünde tot, dann seid ihr der Sünde gestorben. Der Fokus ist, Jesus hat es vollbracht. Er hat alles für uns getan, er hat alles für dich getan. Und daran sollen wir immer wieder festhalten. An der Tatsache, dass diese Verhaltensweisen, dieser alte Mensch für uns bereits tot sind, das ist für uns getan. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Das ist das, was wir vor 2 Wochen am Rhein mit dem Sinnbild der Taufe gefeiert haben. Das ist, was wir, wenn wir an Jesus glauben, als erstes feiern, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind, dass sich was verändert hat. Und nur aufgrund dieser Veränderung bist du überhaupt in der Lage, diesen beziehungskillenden alten Menschen abzulegen und den neuen, für ewige Beziehung geschaffenen Menschen anzuziehen. Um gute, gesunde und gottehrende Beziehungen zu leben, müssen wir diesen alten Menschen und seine Verhaltensweisen töten. Aber wir müssen diese Verhaltensweisen nicht Tag für Tag töten, weil sie bereits tot sind. Aber wozu Paulus uns in diesem Text hier auffordert, ist, wir sollen Tag für Tag auf Jesus schauen. Wir lesen, das ist der erste Vers in diesem Abschnitt. Seid ihr nun mit Christus auferweckt? Er fängt nicht mit dem Gestorbensein an, interessanterweise, sondern mit dem Auferweckt. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und hier spricht Paulus eben nicht in der Vergangenheit. Und er spricht auch nicht von einer punktuellen Handlung, sondern was wir hier für einen Zeitraum haben, ist eine immer wiederkehrende Handlung in der Gegenwart. Ein Tag für Tag neu. Sucht und trachtet nach Jesus, nicht nach irdischen Dingen. Nicht nach Reichtum, nicht nach Ruhm, nicht nach Befriedigung deiner Bedürfnisse. Wir sollen auf Jesus schauen, der alles vollbracht hat. Auf ihn, der unser Vorbild ist. Der Selbstlosigkeit statt Selbstsucht gelebt hat. Der sein Leben aufgegeben hat, um unseres zu retten, um deines zu retten. Ihm sollen wir folgen, jeden Tag. Auf ihn sollen wir schauen, Tag für Tag. Unsere selbstsüchtigen Wünsche und Begierden, das, was unser alter Mensch uns eingibt, das müssen wir begraben und öfter fragen, was würde Jesus in dieser Situation tun? Wie würde er in dieser Situation mit meiner Frau umgehen? Wie würde er auf meinen Arbeitskollegen reagieren? Was würde er zu meinen Kindern sagen? Wie würde er den Menschen in meinem Umfeld begegnen? Und ich denke, die Antwort ist immer mit bedingungsloser Liebe. Bedingungslos, weil er eben nichts erwartet. Und wie oft erwarten wir was, wenn wir in Beziehung sind? Wir tun was, damit wir was bekommen. Wir tun es nicht aus selbstloser Liebe, sondern aus egoistischer Liebe. Aber Jesus hat alles für dich aufgegeben. Bist du bereit, alles für ihn und für seine geliebten Kinder aufzugeben? Bist du bereit, Beziehungen zu leben und als gut zu erachten, auch wenn sie dich was kosten und dir nichts bringen? Bist du bereit, alles für Jesus aufzugeben? Wir sollen uns immer wieder erinnern, dass wir diesen alten Menschen bereits abgelegt haben und dass wir ein neues Gewand, den neuen Menschen angezogen haben mit neuen Verhaltensweisen. Und da sagt Paulus, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der fortwährend erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Unser neues Gewand ist noch nicht vollkommen. Das ist, warum unsere Beziehungen noch nicht perfekt sind. Wir haben dieses neue Gewand schon angezogen, aber es ist noch nicht zu Ende. Der neue Mensch, den wir angezogen haben, wird fortwährend erneuert. Und das Coole ist, wir gehen wieder in den griechischen Urtext, das Wort, das hier im Urtext verwendet wird, für erneuern, ist das einzige in diesem ganzen Abschnitt, das im Passiv steht. Während du getötet, abgelegt und angezogen hast, während du suchen und trachten sollst, wirst du erneuert und das fortwährend Tag für Tag. Und warum wirst du erneuert? Damit du dem Ebenbild dessen, der dich geschaffen hast, immer ähnlicher wirst, Jesus Christus. Das ist das Ziel, dass du eines Tages Jesus Christus ähnlich wirst, dass dieser neue Mensch, dieses neue Gewand vollkommen ist und die Beziehungen, die du leben wirst in der Ewigkeit, perfekt sind. Und ich finde das genial. Du wirst Jesus ähnlicher gemacht. Das Einzige, was in diesem Abschnitt hier noch nicht vollendet ist, das wird für dich vollendet werden. Und alles, wozu du aufgefordert wirst, etwas zu tun, das ist bereits getan. Ich finde, es nimmt ziemlich Druck raus, wenn es um Beziehungen geht. Es ist nicht cool zu wissen, dass die Dinge, die ich tun muss, die liegen schon in der Vergangenheit, die sind getan, die muss ich eigentlich mir nur bewusst machen. Und die Dinge, die noch kommen, die werden für mich getan werden. Da kann ich nichts dazu tun. Um gute, gesunde und gottehrende Beziehungen zu leben, sagt Paulus, hab deinen alten Menschen abgelegt. Hab deinen alten Menschen getötet. Sei dir bewusst, dass er schon tot ist, als du mit Jesus untergetaucht bist, gestorben bist und wieder auferstanden bist. Du musst den nicht jeden Tag töten, der ist schon tot. Aber was du sollst, ist jeden Tag auf Jesus schauen. Schau jeden Tag auf Jesus und was er für dich getan hat. Das ist die Grundlage, das ist essentiell. Das verändert deine Beziehungen. Und drittens, unser letzter Punkt, ahme Jesus nach. Zieh dieses neue Gewand an und erinnere dich nicht nur, was Jesus getan hat, sondern mach ihn zu deinem Vorbild. Und das auch Tag für Tag. Was bedeutet es praktisch für unsere Beziehungen? Ich möchte gern Mutter Teresa zitieren. Die hat viele Beziehungen gehabt und zumindest, ich kenne sie nicht persönlich, aber augenscheinlich hat sie ganz gute Beziehungen auch gelebt. Und sie hat gesagt, wenn die Leute um einen Rat für ein verheiratetes Paar in seinen Beziehungsnöten bitten, gebe ich jedes Mal zur Antwort, beten und vergeben. Auch Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen sage ich, betet und vergebt. Und auch für die alleinstehende Mutter, die keine Unterstützung durch die Familie hat, gilt, beten und vergeben. Und ich finde es cool, weil alle, die ihre Hausaufgaben diese Woche gemacht haben, haben nämlich Stefans Hausaufgabe von letzter Predigt, die haben diese beiden Punkte 7-mal diese Woche mindestens getan. Weil es war immer die dritte Frage, glaube ich, wem aus dieser Gruppe musst du vergeben? Und der letzte Punkt, der fünfte war, bete für diese Beziehung. Das ist, was Stefan euch letzte Woche schon mitgegeben hat, ganz allgemein für Beziehungen. Und wenn ihr es diese Woche schon getan habt, genial. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr werdet fortwährend erneuert, macht es einfach nächste Woche. Ja, also es ist kein, ihr müsst jetzt nicht schon alles getan haben, aber nehmt diese beiden Dinge und ich möchte euch noch zwei mehr geben, weil sonst hätte ich ja nur das gesagt, was Stefan gesagt hat. Und zwar möchte ich euch außerdem ermutigen, in euren Beziehungen im Sinne von Jesus nachahmen, wenn wir ihn nachahmen, dann liebe, weil Jesus dich zuerst geliebt hat. Und Jesus hat dich geliebt, als du noch sein Feind warst. Wenn wir das auf unsere Beziehungen beziehen, liebt die Menschen in den Beziehungen, wo es ätzend ist, wo es nervt, auf die du keinen Bock hast, die dir immer wieder auf den Keks gehen, die dich immer wieder verletzen. Lieb sie, weil Jesus dich zuerst geliebt hat. Auch als du noch sein Feind warst. Zweitens, diene, weil Jesus kam, um zu dienen und nicht zu herrschen. Er kam nicht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern er kam auf diese Welt, um zu dienen. Und als Nachfolger Jesu ahme ihn nach und diene den Menschen um dich herum. Drittens, und da kommen wir zu Stefan und Mutter Teresa, bete, weil Jesus jeden Tag für dich betet. Wir lesen, wie Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus jeden Tag für uns vor dem Vater eintritt. Jesus betet jeden Tag für dich. Wenn du ihn nachahmst, dann bete für die Menschen um dich herum. Bete für deine Beziehungen, weil es essentiell ist. Und letztens, vergib, weil Jesus dir alles vergeben hat. Deine Beziehungen werden immer wieder kriseln, es werden immer wieder Leute dich verletzen, es werden immer wieder Hindernisse da sein. Aber was Veränderung bringen wird, ist, wenn du diesen Menschen vergibst, weil Jesus dir bereits alles vergeben hat. Ich möchte dich ermutigen, wirklich heute Morgen, ahme Jesus nach, indem du liebst, indem du dienst, indem du betest und indem du vergibst. Und ich werde dir versprechen, du wirst gute, gesunde und gottehrende Beziehungen leben, wenn du das tust. Und zwar, weil sich deine Motivation für Beziehungen verändern wird. Weil nicht mehr du im Zentrum deiner Beziehungen stehst, sondern Jesus steht im Zentrum deiner Beziehungen. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Weil dann bist du nicht mehr frustriert, wenn nicht das passiert, was du willst. Weil du hast einen anderen Fokus, du lebst aus einer anderen Motivation, du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst für jemand anderes. Und das wird deine Beziehungen definitiv verändern. Also hab deinen alten Menschen abgelegt, schau jeden Tag auf Jesus und ahme ihn nach. Herr, ich danke dir, dass du uns in Beziehungen gestellt hast, Herr. Ich danke dir, dass wir in einem riesigen Geflecht sind aus Beziehungen, dass du uns geschaffen hast, in deinem Ebenbild, um Beziehungen zu leben, Herr. Und dass du dich freust, wenn wir gute und gesunde und dich verherrlichende Beziehungen leben. Und dass es auch uns gut tut, wenn wir diese Beziehung auf diese Art und Weise leben, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, was du getan hast am Kreuz, dass du den Weg frei gemacht hast für Versöhnung, für gute Beziehung, dass du unseren alten Menschen, der unsere Beziehungen immer wieder sabotiert und killen möchte, dass du den schon niedergeworfen hast, dass wir mit unserer Taufe, mit unserem Sterben mit dir und Auferstehen mit dir ein neues Gewand angezogen haben, das dazu da ist, um gute Beziehungen zu leben. Und dass dieses Gewand von dir Tag für Tag erneuert wird, dass unsere Beziehungen immer besser und besser und besser werden, als sie jetzt sind, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich als Vorbild nehmen dürfen und dich nachahmen dürfen. Und ich bitte dich, stärke uns in unseren Beziehungen, die Menschen um uns herum, sie zu lieben, ihnen zu dienen, für sie zu beten und ihnen zu vergeben. Und ich danke dir, dass du es segnen wirst und dass wir Beziehungen leben werden, die wir uns vielleicht jetzt nur erträumen würden. Ich danke dir, dass du Beziehungen retten kannst, die momentan total kaputt erscheinen, Herr. Und ich danke dir, dass du neues Leben einhauchen kannst in jede Beziehung von jeder Person, die in diesem Raum ist, Herr. Amen.